Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Liebe Gemeinde, ihr müsst euch mal in die erste Reihe setzen. Da hört ihr, wie ihr singt. Also wenn man in der ersten Reihe sitzt, dann merkt man, wie die ganze Gemeinde anbetet. Das ist so ein kribbelndes Gefühl. Mir hat mal einer gesagt, hier in Wiedenest in der Gemeinde, da würden die Leute noch mitsingen. Ich dachte, das wäre überall so, scheinbar nicht, aber ich kenne es nur so. Also Empfehlung, erste Reihe, ihr kriegt einen Flash, wenn die Gemeinde anbetet. Es ist ganz schön warm heute. Ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich was trinken, aber dann schwitzt man ja noch mehr. Insofern seid froh, dass ihr nichts zu trinken habt, sonst würdet ihr noch mehr schwitzen. Ich hätte eine Bitte heute Morgen, und zwar würde ich gerne die Predigt so ein bisschen dialogischer gestalten. Und das ist ja gar nicht so einfach. Wie kommuniziert man so zwischen Gemeinde und Prediger? Und deswegen habe ich mir gedacht, wir versuchen heute mal was, was immer wieder in der Predigt vorkommt, wenn ihr euch darauf einlässt. Und zwar würde ich sagen, Maranatha, und ihr dürft antworten, komm Herr Jesus. Also ich sage Maranatha und ihr sagt, komm Herr Jesus. Warum? Maranatha ist ein frühchristlicher biblischer Ausdruck, der kommt aus dem Aramäischen, der wurde auch nicht ins Griechische übersetzt, sondern es war so ein Schlachtruf der ersten Christenheit, dass man sich begegnet und hat gesagt, Maranatha, und das bedeutet übersetzt, komm Herr Jesus. Oder es kann auch bedeuten, ja, unser Herr kommt. Das heißt, wenn ich jetzt sage Maranatha, dann sage ich im Grunde genommen, unser Herr kommt. Und ihr antwortet, jawohl, komm Herr Jesus. Das müsste natürlich auch so ein bisschen überzeugend rüberkommen, wenn ihr davon überzeugt seid. Das ist ja auch eine Glaubensaussage. Komm Herr Jesus, kommt er wirklich wieder? Darum wird es heute Morgen gehen. Also insofern fühlt euch nichts aufgedrückt. Wer sagt, ja, da stehe ich hinter, der antwortet einfach. Und wer sagt, naja, kann ich noch nicht so viel mit anfangen, der darf auch gucken, wie die anderen antworten. Das ist ja auch schön. Wir versuchen das mal, ja? Seid ihr bereit? Maranatha! Wow, dann brauchen wir gar nicht mehr üben. Das klappt ja schon. Mitte des Monats, also vor einer Woche habe ich das gemerkt, da wurde in der Presse von einem völlig exotischen Experiment berichtet. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Wissenschaftler wollen nämlich herausfinden, wie Pech, also schwarzes Pech, gegen die Erdanziehung kämpft und was das mit diesem Pech macht. Ja, man denkt ja, Pech wäre fest, aber die Wissenschaftler wollten beweisen, nein, das fließt, auch bei Raumtemperatur. Und ich darf euch mitteilen, hier ist man jetzt einen ganz entscheidenden Schritt weitergekommen. Ja, am Trinity College in Dublin ist ein Tropfen schwarzes Pech endgültig durch einen Trichter gefallen. Und die Betonung liegt auf gefallen. Die Zeit schreibt Folgendes. Da wird ein Physiker, Shane Bergen, zitiert. Endgültig löste sich der Faden am 11. Juli gegen 5 Uhr nachmittags. Ich stand daneben. Es war einfach traumhaft. Und Leute, das Ganze wurde, das ist der eigentliche Knaller, per Video aufgezeichnet. Und damit gelang es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, den Fall eines Pechtropfens durch einen Trichter zu dokumentieren unter Laborbedingungen. Mittlerweile wurde das Video bei YouTube schon 620.000 Mal gesehen. Und euch ist es heute Morgen vergönnt, dieses Video auch zu sehen. Ich habe es mal mitgebracht. Es hat keinen Ton, also nicht erschrecken. Und bitte achtet genau auf das Fallen des Pechtropfens. Ich bin schon ganz gespannt. Ich werde kribbelig. Da seht ihr das, der Tropfen im Versuch. Jetzt geht's los. Ist nur ganz kurz. Na? Was ist das? Da! Der ist ja Wahnsinn! Er ist gefallen. Verrückt, oder? Das Verrückte ist, dieses Experiment läuft seit 1944. Und jetzt wird es noch verrückter, wie ich finde. Es gibt sogar ein zweites Experiment, nicht in Irland, sondern in Australien. Und dieses Experiment, genau dasselbe, nur wesentlich besser dokumentiert, läuft schon seit 1927. Und damit ist es das älteste Experiment der Welt. Und das Blöde war jetzt, dieses älteste Experiment in Australien, wo auch Kameras die ganze Zeit diesen Pechtropfen beobachten, hätte es eigentlich verdient, dass das das erste Experiment ist, was das aufzeichnen kann. Und jetzt kommt die denen in Dublin, obwohl ja erst viel jünger, zuvor. Das ist natürlich Pech. Ja. Und jetzt, Leute, in Australien kann jeden Moment, vielleicht jetzt oder nach dem Gottesdienst, dieser Pechtropfen fallen. Es gibt einen Livestream im Internet, wo dieser Pechtropfen beobachtet wird. Und den gucken täglich 300.000 Menschen und warten darauf, dass der Pechtropfen fällt. Wer weiß? Professor Mainston, der diesen Versuch leitet, der wartet sein ganzes Leben lang schon darauf, dass er einmal live dabei sein kann. Er hofft inständig, dass er das mal sehen kann. Die Zeit schreibt, also dieser Pechtropfen ist nicht zum ersten Mal gefallen, der ist schon ein paar Mal gefallen, nur es hat noch kein Mensch gesehen. Das ist das Problem. Ihr versteht, ne? Die Zeit schreibt, Tage und Nächte lang saß er 1988 vor dem Trichter und wartete darauf, dass der zähe Teerfaden reißen möge. Im entscheidenden Moment allerdings stand Mainston vor einem Getränkeautomaten am Institut, um sich einen Softdrink zu holen. 5 Minuten, die bis dahin 27 Jahre Beobachtung ohne Erfolg verstreichen ließen. Im Jahr 2000, Mainston war gerade mit seiner Frau in England, tropfte es. Die Kamera war an, der Speicher war defekt, die Aufnahmen konnten nie gesichtet werden. Leute, das steht in der Zeit, das ist wichtig. Ich sage nur ein Wort. Loch. Sommerloch. Die Presse braucht was zu schreiben. Es gibt ja nichts. Ja, sind die denn jetzt alle verrückt geworden oder was? Verrückt? Man wartet dein ganzes Leben lang auf den Fall eines Pechtropfens. Die ganze Welt berichtet über das Experiment. 620.000 Leute, die sich den Film angeguckt haben und 300.000 im Livestream. Und jetzt wird sogar schon darüber gepredigt. Ja, und wir? Wir warten doch tatsächlich seit 1980 Jahren auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Maranatha. Wird schon schwieriger daran zu glauben, ne? Jetzt frage ich euch mal, was ist schräger? Was ist verrückter? Auf das Fallen eines Pechtropfens zu warten, was ja irgendwie noch im wissenschaftlichen Interesse erscheint, oder auf die Wiederkunft von Jesus zu warten? Und das schon seit 1980 Jahren. Wahrscheinlich die längste Warterei der Welt, nehme ich an. Ich meine, der Pechtropfen, der ist ja wirklich mal gefallen. Zwar nicht live vor der Kamera, aber immerhin von der Uni Queensland dokumentiert. Und zwar 1938, 1947, 1954, 1972, 1979, 1988, wo er gerade den Softdrink geholt hat, und 2000, als der Speicher versagt hat. Ist ja geschehen, ist ja bewiesen. Und jetzt sogar nochmal richtig gefilmt in Dublin. Es gibt also keinen Zweifel, dass dieser Tropfen einmal fallen wird, auch wenn es noch so lange dauert. Jesus ist dagegen noch nicht wiederkommen, obwohl er es doch gesagt hat. Er hat es doch versprochen. Und versprochen ist doch versprochen und wird auch nicht gebrochen. Wo ist er denn? Ist das mit der Wiederkunft von Jesus nicht alles ein großes Märchen? Eine tolle Story, ja, die uns irgendwie Hoffnung auf eine bessere Welt machen wird? Und die ersten Christen hatten schon Zweifel. Und man wundert sich nicht, weil die haben gedacht, naja, wenn Jesus sagt, er kommt wieder, dann erleben wir das ja auch noch. So was nennt man Naherwartung. Und jetzt sitzen die da in ihren Gemeinden und jetzt sind plötzlich die ersten Christen gestorben. Hä? Jesus wollte doch wiederkommen. Und jetzt sterben die ersten. Wie gehen wir damit um? Da stimmt doch irgendwas nicht. Was ist los? Wo bleibt er denn? Und deswegen schreibt Petrus seinen zweiten Brief. Und deswegen beschäftigen wir uns auch, weil die Frage so wichtig ist, mit dieser dreiteiligen Themenreihe: Bis bald, Jesus kommt wieder. Letzte Woche hat Manuel über die Verse 1 bis 11 gepredigt. Petrus schreibt diesen Brief und sagt, ihr dürft zunehmen. In dieser Zeit des Wartens auf Jesus dürft ihr tatsächlich zunehmen, indem ihr geistlich wächst. Und Jesus hat die Voraussetzung dafür geschaffen. Und dann fordert Petrus, weil die Länge trägt ja die Last, und es kamen Irrlehrer in die Gemeinde, die den Leuten erzählt haben, also pass mal auf, ihr braucht ethisch nicht so astrein leben und hier muss man alles nicht so genau nehmen. Und deswegen fordert Petrus die Leute auf und sagt, ihr müsst einen heiligen Lebenswandel führen. Ja, das ist wichtig. Bis Jesus kommt, bleibt heilig. Ihr könnt das schaffen, weil Jesus mit seinem Geist in euch lebt. Und er ermutigt die Christen, weil Petrus hat Angst, dass der Glaube auf der Strecke bleibt in dieser Wartezeit. Das war ungefähr 100 nach Christus, jetzt sind wir 1980 Jahre weiter. Wie ist unser Glaube gefährdet in dieser Zeit? Und Manuel hat dann zum Schluss die Fragen gestellt, wollen wir das, was Jesus will? Und wollen wir das nicht wollen, was Jesus nicht will? Das ist eine Frage, die man sich beantworten muss. Das ist auch eine Frage, die du dir beantworten musst. Was willst du? Willst du deinen Glauben straight durchziehen? Weil Jesus ist ja noch nicht da, wir warten ja die ganze Zeit. Und deswegen hat Petrus Sorge um die junge Gemeinde und um uns. Er sieht Gefahren auf die Gemeinde zukommen. Und er sagt, ihr Jüngerinnen und Jünger von Jesus, ihr müsst durchhalten. Und was ganz wichtig ist, gerade bei diesem zweiten Petrusbrief, dieser Brief ist quasi eine Art Testament von dem Petrus. Wir sehen das mal auf der ersten Folie. Manuel, würdest du mir mal eben bitte den Präsenter bieten? Petrus weiß, dass er sterben wird. Und er schreibt in Kapitel 1, Vers 14, ich weiß allerdings, dass das Zelt meines Körpers, er drückt sich da so ein bisschen lyrisch aus, bald abgebrochen wird. Unser Herr Jesus hat es mir angekündigt. Darum schreibe ich dies für euch nieder, damit ihr euch nach meinem Tod jederzeit die Möglichkeit habt, euch alles in Erinnerung zu rufen. Wenn wir den zweiten Petrusbrief lesen, dann haben wir sozusagen das Testament, das Vermächtnis, den letzten Willen des großen, ich sag mal heldenhaften Apostel Petrus vor uns. Letzte Worte. Und jetzt schreibt Petrus über die Wiederkunft von Jesus. Und er schreibt das für uns auf. Wir können uns in Erinnerung rufen, was wichtig ist. Und ich lese diesen Text mal vor, ihr könnt hier mitlesen, der steht also unmittelbar ab Vers 16 und ich klicke ja selber, merke ich, zack, da ist er. Uwe, wenn ich sozusagen am Ende von Vers 18 da bin, klickst du einfach weiter, dann haben wir die nächste Folie. Wir haben uns keineswegs, schreibt Petrus, auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit Macht. Vielmehr haben wir ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, in der er künftig offenbar werden soll. Denn er empfing von Gott, seinem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Damals, als Gott, der die höchste Macht hat, das Wort an ihn ergehen ließ, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel gehört. Dadurch wissen wir nun noch sicherer, dass die Voraussagen der Propheten zuverlässig sind und ihr tut gut daran, auf sie zu achten. Ihre Botschaft ist für euch wie eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns eure Herzen hell macht. Ihr müsst aber vor allem Folgendes bedenken. Keine Voraussage in der Heiligen Schrift darf eigenwillig gedeutet werden. Sie ist ja auch nicht durch menschlichen Willen entstanden. Die Propheten sind vom Geist Gottes ergriffen worden und haben verkündet, was Gott ihnen aufgetragen hat. Das Vermächtnis des Petrus, sein Testament. Petrus beruhigt die wartende Gemeinde und auch uns. Er gibt im Grunde genommen ein Versprechen ab. Er sagt, versprochen ist versprochen. Das erste Versprechen, was er abgibt, ist, sagt, Leute, ich war dabei, ich bin Augenzeuge. Das, was ich gesagt habe, stimmt. Das zweite Versprechen ist, Mensch, wir haben doch das prophetische Wort. Darauf können wir uns doch verlassen. Und das dritte Versprechen ist, Mensch, die heiligen Schriften, in dem Fall das Alte Testament, die zeugen doch von Jesus. Darauf können wir doch auch verlassen. Jetzt kann man sich ja in der heutigen Zeit fragen, reicht das? Reicht das im 21. Jahrhundert, wo liberale Ausleger die Frage stellen, ob Petrus den Brief überhaupt geschrieben hat? Ja, wo ganz viel angezweifelt wird? Können wir uns da auf Aussagen verlassen von irgendeinem Petrus, ja, der vor 2000 Jahren irgendwas aufgeschrieben hat? Nun, ich sag mal so, wenn uns das nicht reicht, ja, dann reißen wir uns das Fundament als Gemeinde weg. Paulus, der Kollege von Petrus, der schreibt, ihr Menschen aus anderen Völkern, also hier, ihr Deutsche, ihr EFG Wiedenest, ihr seid also nicht mehr länger Fremde und Gäste. Wir kennen jetzt Gott. Ihr habt jetzt Bürgerrecht im Himmel, zusammen übrigens mit dem heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Das ist schon mal gut. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt werden, dessen Fundament, Achtung, die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein von dem Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau, also die Gemeinde, der Tempel Gottes zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Unsere Kirche, auch die EFG Wiedenest, auch die EFG Wiedenest in Deutschland oder die ganzen Bewegungen, wir stehen auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Anders geht es gar nicht. Und wenn wir darauf stehen und die Apostel und Propheten sagen, Jesus kommt wieder, darauf könnt ihr euch verlassen, dann können wir das auch glauben. Da kann man eigentlich nur sagen, Maranatha. Ja, ihr seid noch nicht ganz überzeugt, dass Jesus wiederkommt, aber es kommt noch 2-3 Mal. Deswegen gehe ich mal ein bisschen ins Detail, damit ihr noch überzeugter seid. Das erste Versprechen, Petrus ist Augenzeuge der Gottessohnschaft. Wir sehen hier nochmal den Text. Er sagt, ich erzähle euch keine Märchen, Leute. Ne? Denn ich war ja persönlich dabei. Ich bin ja nicht irgendwer. Ich war dabei. Ich habe Jesus auferstehen sehen. Ich habe mit Jesus zusammen gegessen. Ich habe Jesus verraten, verleugnet. Ich war dabei. Und Leute, ich war sogar bei einem Hammerereignis bei. Wir kennen das unter der Verklärung Jesu. Ich kann es bezeugen. Wir haben das eben gelesen in der Textlesung. Jetzt kann man sich fragen, wieso nimmt er denn jetzt als Beweis für die Wiederkunft die Verklärung von Jesus? Das ist doch sowieso so eine komische Story. Ja, es ist eine komische Story, weil sie deutlich macht, welche Stellung Jesus hat. Gott schickt, Gott der Vater, die höchste Instanz des Universums, schickt Mose und Elia, die Helden des Alten Testamentes, auf den Berg, lässt das von den Aposteln dokumentieren und bestätigt quasi vor dem alten und neuen Bund, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und der Ausleger Martin Holland schreibt, die Verklärung Jesu zeigt Jesu einzigartige Stellung zu Gott und gibt einen Einblick in die Ewigkeit, wo die Frommen bei Gott sein dürfen. Mose und Elia sind schon im Vorgriff Teilhaber der göttlichen Herrlichkeit, die auch auf uns wartet. Ich sag mal so, damals in der Gemeinde stellten ihr Lehrer irgendwelche Thesen auf, wie das Ende der Welt sein wird. Und das haben wir ja heute auch. Heute stellen irgendwelche Leute irgendwelche Thesen auf, wie das Ende der Welt sein wird. Durch eine Umweltkatastrophe, die totale Vernichtung durch Atombomben, vielleicht erlischt die Sonne, das soll ja noch ein bisschen dauern, aber im Moment merkt man es auch nicht, aber im Moment ist es ja so. Oder vielleicht gibt es einen Knall, wenn sich das Universum zu weit ausgedehnt hat, weil das dehnt sich ja immer weiter aus. Oder irgendeine Seuche kommt, deswegen Impfpflicht oder so. Oder vielleicht sogar der Angriff von Außerirdischen. Es gibt ja die wildesten Theorien. Das macht die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, nicht. Die Apostel haben das gar nicht nötig. Die, die das Fundament legen, spekulieren nicht. Sie entwerfen keine abstrakte Theorie über das Ende der Welt, sondern die Gemeinde, also auch wir als EFG Wiedenest, wir berufen uns direkt tippt auf den Augenzeugenbericht und sagen, hey, die Augenzeugen, die mit Jesus unterwegs waren, die sagen uns, wie das Ende der Welt sein wird. Und das Ende der Welt, das sagt die Bibel klar und deutlich, beginnt oder wird eingeläutet mit der Wiederkunft von Jesu. Jesus Christus erscheint sichtbar für jeden in Macht und Herrlichkeit. Als Retter für die, die ihn kennen, und als Richter für die, die ihn nicht kennen. Eine augenzeugenberichtete Tatsache. Das zweite Versprechen, vielleicht reicht das ja noch nicht. Petrus sagt, wir haben doch auch die Voraussagen der Propheten. Wir haben nicht nur den Augenzeugenbeweis, sondern wir haben auch die Voraussagen der Propheten. Jawohl, kann man da nur sagen. Tschakka, die haben wir ja auch noch. Ja sicher, denn darauf sind wir ja aufgebaut. Und das erinnert so ein bisschen hier dieser Vers, ja, ihre Botschaft ist für euch wie eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis der Tag anbricht. Das erinnert so ein bisschen am Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und auf ein Licht auf meinem Weg. Und jetzt kommt einer der schönsten Textstellen der Bibel, wie ich finde. Ihre Botschaft ist für euch wie eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns eure Herzen hell macht. Denn, liebe Gemeinde, am Ende der Zeit, da geht nicht der Stern von Mercedes-Benz auf, wobei ich nichts gegen Mercedes-Benz habe. Es wird auch nicht der Stern des Südens aufgehen, der gestern Abend ja schon wieder ein bisschen untergegangen ist, so wie sich Bayern München nämlich selber nennt, der Stern des Südens, obwohl ich auch nichts gegen Bayern München habe. Die sind groß, mächtig und erfolgreich, aber am Ende, sagt Petrus und die Bibel, da wird der Morgenstern aufgehen. Der Morgenstern Gottes. Und dieser Morgenstern ist Jesus Christus. Er sagt es selber von sich in Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch den Propheten, also Johannes in dem Fall, der es aufschreibt, zuverlässig mitzuteilen, was auf die Gemeinden zukommt. Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids. Ich bin der leuchtende Morgenstern. Und dann antwortet quasi der Geist und die Braut ist die Gemeinde, komm! Und wer das hört, soll sagen, komm, Morgenstern! Wer durstig ist, soll kommen und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen. Leute, das ist ganz großes Kino. Maranatha! Und das dritte Versprechen und letzte. Die Heiligen Schriften, die bestätigen doch die Wiederkunft von Jesus. Gott hat seinen Willen gezielt von bestimmten Menschen aufschreiben lassen. Gottes Wort im Menschenwort, die Inspiration der Heiligen Schrift. Und hier ist zunächst mal das Alte Testament gemeint. Und Petrus sagt, diese Schrift muss vorsichtig ausgelegt werden. Und deswegen ist eine gute und fundierte Theologie auch so wichtig. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das Wort Gottes auszulegen, um nicht zu spekulieren. Und das tun natürlich am Anfang, als es noch das Neue Testament nicht gab, die Apostel Jesu, die mit Jesus unterwegs waren, die Augenzeugen, die Jünger, die Schüler von Jesus. Sie erklären das Alte Testament. Sie schreiben das auf, was Jesus gesagt hat über das Alte Testament, die Evangelien. Und überall steht, dass Jesus sicher wiederkommen wird. Drei Versprechen. Mit anderen Worten, die Wiederkunft von Jesus ist safe. Die ist sicher. Versprochen ist versprochen. Erste Versprechen, Petrus ist Augenzeuge. Zweites Versprechen, wir haben das prophetische Wort. Drittes Versprechen, die Heiligen Schriften bestätigen uns die Wiederkunft von Jesus. Und damit kann man gut leben, auch bei Hitze. Wenn du Jesus kennst, kannst du damit gut leben. Wenn du Jesus nicht kennst, noch nicht persönlich als deinen Herrn und Retter aufgenommen hast, dann bitte ich dich, diese Predigt als Anregung zu nehmen. Stimmt das? Kann da was dran sein? Ist das wirklich wahr? Und wenn Jesus wiederkommt, wie wird er mich vorfinden? Wird er dir begegnen als dein Retter, der deine Sünden getragen hat am Kreuz? Oder wird er dir begegnen als dein Richter, als derjenige, der sagt, warum hast du mich nicht gebeten, dass ich dir deine Sünden vergebe? Das ist eine Entscheidung, die ein Mensch treffen muss, sagt die Bibel. Also, Predigt nehmen, weiterdenken. Und wenn du Jesus kennst, dann kannst du freudig seine Wiederkunft erwarten. Wie kann man das machen? Jesus ist unser guter Hirte. Jesus geht mit uns durch unser Leben. Psalm 23, da gibt es grüne Auen. Ja? Da deckt Jesus einen Tisch vor unseren Feinden. Und dann gibt es auch das dunkle Tal. wo wir durch müssen in unserem Leben, wo es nicht gut läuft, wo mal der Stecken und der Stab vielleicht auch gebraucht wird, weil wir Mist bauen. Aber am Ende werden wir bleiben im Hause des Herrn immer da. Da, so lebt es sich mit dem Wissen um die Wiederkunft Jesu. Oder wir können heute noch unseren Apfelbaum einpflanzen, wie Luther mal so ähnlich gesagt hat. Sollte morgen die Welt untergehen, sagt Luther, ich gehe heute in den Garten, ich pflanze noch einen Baum. Ja, weil ich habe ja keinen Stress mit dem Weltuntergang, ich weiß ja Bescheid. Wenn wir wissen, dass Jesus wiederkommt, dürfen wir handeln, bis er wiederkommt. Wir dürfen unsere anvertrauten Funde und Talente wuchern lassen. Wir brauchen sie nicht vergraben. Wir dürfen auch heilig leben und wir müssen auch wachsam sein. Deswegen schreibt Petrus ja diesen Brief. Wir dürfen aber vor allen Dingen erwartungsvoll leben. Nächste Woche wird Manuel darüber predigen, warum Jesus sich eigentlich so lange Zeit lässt mit seiner Wiederkunft. Weil das haben die in diesem Brief auch gefragt. Und wenn ihr die Lücke schließen wollt, weil das ist in Kapitel 3, dann lest mal in der nächsten Woche Kapitel 2. Dann habt ihr nächste Woche den Anschluss. Und Manuel wird deutlich machen, Gott hat einen Plan, warum er noch nicht wiedergekommen ist. Heute wurde deutlich, versprochen ist versprochen. Ich kann euch sagen, wir sind nicht verrückt, wenn wir immer noch auf Jesus warten. Wir sind nicht verrückt. Übrigens genauso wenig wie die Wissenschaftler, die auf den Pechtropfen gucken. Professor Mainstone, der diesen Versuch in Australien leitet, der wurde von der Zeit gefragt. Professor Mainstone, Sie wachen über ein Experiment, das im Jahr 1927 an der Physikfakultät der Uni von Queensland begann und bis heute läuft oder eher tropft. Einfach ausgedrückt beobachten Sie, wie Pech gegen die Erdanziehung kämpft. Und das dauert. Und dann stellen Sie die Frage, halten Freunde und Familie Sie für verrückt? John Mainstone antwortet, Sie ermutigen Leute sogar auf Wallfahrt zu gehen, um sich das Experiment anzuschauen. Aber nein, Sie haben nur wie ich bemerkt, dass es Dinge gibt, selbst bei so einem simplen Experiment, die es noch zu verstehen gilt. Wenn möglich, auf einer sich stetig vertiefenden Ebene. Ganz so, wie es sich für einen Physiker geziemt. Und ich habe gedacht, wenn wir wissen, dass Jesus wiederkommt, dann lasst uns das auch tun. Lasst uns Menschen ermutigen, auf Wallfahrt zu gehen. Ja, lasst uns Menschen bezeugen, wie Petrus, dass es Jesus gibt. Denn wir sind ja auch Zeugen. Jesus sagt das ja in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Wir leben ja mit Jesus. Und wir können in dieser Zeit, wo wir warten, Zeugnis geben. Gleich hier nach der Predigt haben wir kurze Zeit dafür. Aber auch im normalen Alltag, über das, was wir mit Gott erlebt haben. Und das fällt mir immer schwer, ja, weil ich denke mir so, ja, so die Hammererlebnisse, die sich zu erzählen lohnt, habe ich ja gar nicht immer. Man hat ja nicht immer eine schwere Krankheit, von der man geheilt wird oder sowas. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, wir können auch einfach erzählen, wie wir mit Jesus leben. Ja? Dass wir beten, dass wir in den Gottesdienst gehen. Ich lebe ja mein ganz normales Leben mit Jesus. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Ja, aber das kann ich auch erzählen. Das ist ja zeugenhaft. Das ist ja ein Zeugnis. Ich habe nicht immer die Knallererlebnisse. Und während wir Zeugen sind, durch unseren Lebensstil und durch Berichte, können wir ganz locker die Wiederkunft von Jesus erwarten. Ganz so, wie es sich für Christen geziemt, könnte man sagen. Und Jesus kommt wieder. Und dann werden wir sie erleben. Ob live aus dem Leben oder durch den aufgesprengten Sargdeckel ins Leben zurück. Ich kann nur sagen, liebe Gemeinde, Maranatha! Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.